Sanssouci, der Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci.
Ja, heute zurück mit einer neuen Folge. Es geht nochmal um die Tanzwut, also die Ekstase im Tanz. Hier ist der Carsten und ich freue mich heute mit Gesine Benfer zu sprechen vom Ensemble Les Eaux et les Bas. Schönen guten Morgen, Frau Benfer.
Ja, guten Morgen. Freut mich auch sehr.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir reden nämlich heute auch über Zeit, über Vergangenheit im besten Sinne. Sie haben nämlich ein ganz spezielles Projekt im Rahmen unseres Tanzwut-Tages am 15. Juni in Potsdam. Sie wollen sich diesem eigentlichen Phänomen, das diesem Tag den Namen gegeben hat, also die Tanzwut von 1518 in Straßburg, musikalisch nähern. Jetzt mal gleich zu Beginn, wenn ich jetzt über historische Musik was wissen will, gehe ich normalerweise einfach ins Stadtarchiv, gucke, was ich da so finde und dann kann ich loslegen. Warum geht das in diesem Fall bei Straßburg nicht?
Da ist die große Bibliothek 1870 abgebrannt. Da gibt es kein Material mehr. Wenn es überhaupt jemals welches vom Volk gegeben hätte, also das ist ja auch noch ein ganz anderes großes Thema, aber das, was es an musikwissenschaftlichen Schriften gab, ist 1870 verbrannt. Es gab aber einen Musikwissenschaftler, einen Herrn Kussemacker, der hat drei Stücke von Hand abgeschrieben und die haben wir noch. Mhm. Also davon werden wir auch zwei gerne im Konzert spielen. Wobei das keine Tanzmusik ist, muss ich sagen, sondern mehrstimmige Bläsermusik. Deswegen ist das für uns als Bläserensemble so interessant. Da geht es um die Idee, wie hat Straßburg geklungen? Ja. Was war der Klang, den die Bürger und Bürgerinnen der Stadt täglich gehört haben?
Jetzt haben wir da nur so einen Schlüssellochblick durch diese drei Notationen. Was verrät uns diese Musik, die Sie da sozusagen als winziges Bruchstück gefunden haben? Was verrät das über die Zeit schon mal? Was sehen Sie als musikalischer Profi in diesen Noten? Sie sagten schon, das sind Bläsersätze. Welchen Blick auf die Musikkultur in Straßburg wirft das, dass das überhaupt Bläser sind? Sie sind ja auch ein Bläserensemble mehrheitlich. Was erlaubt das für Rückschlüsse?
Also das eine Stück heißt Tuba Gallicalis. Tuba ist die Röhre, also das heißt, es ist wahrscheinlich ein trompetenartiges Instrument damit gemeint. Kann eine Busine gewesen sein, vielleicht sogar die Zugtrompete, die ja auch immer noch so ein bisschen umstritten ist. Hat keinen Text, also ist kein Lied. Zu der Zeit wurden eigentlich nur Lieder in kostbaren Handschriften aufgeschrieben. Mhm. Und dann entstand ja der Buchdruck und die ersten Musik Drucke, die man kennt, die sind ja so um 1520 dann entstanden. Also ist genau die Zeit. Tuba Gallicalis, da habe ich mal ein ganzes Symposium gehört über dieses eine Stück. Es kann nämlich sogar ein Schreibfehler gewesen sein von Herrn Kussemacker. Lorenz Welker meinte, es könnte sogar Tuba Gallicinalis heißen. Das heißt die Tuba des Hahns. Das kann sowas wie ein Taghorn gewesen sein.
Also ein Weckruf.
Ganz genau. Die hatten ja Turmbläser und da war ja auch im Arbeitsvertrag festgehalten, was die dort machen sollten. Ich komme ja aus Freiburg, ich sitze hier in Freiburg im Breisgau. Wir sind ja ganz nah an Straßburg dran. Wir wissen zum Beispiel aus dem Arbeitsvertrag der Freiburger Turmbläser, dass sie bei Schichtwechsel zweistimmig blasen sollten. Und weil die immer Streit hatten, wer welche Stimme spielt, dann mussten die vor Gericht antreten und dann wurde es endgültig im Arbeitsvertrag festgehalten, der Michel solle zuhalten und der Lienhard solle kleinblasen. Mhm. Und zuhalten, das heißt auf Lateinisch tenere, also der sollte den Tenor spielen, die langen Haltetöne. Die mittelalterliche Musik ist ja so aufgebaut, dass sich die Stimmen um einen Tenor ranken.
Wäre das dann auch die Hauptmelodie oder ist eigentlich die Fioritur drumherum das anspruchsvollere Stück dann?
Haha, die Hauptmelodie ist es, aber man nimmt sie nicht mehr als Hauptmelodie wahr.
Weil sie eigentlich als Liegetöne nur das harmonische Fundament bildet, über dem dann die anderen Stimmen.
Genau. Also man nimmt eigentlich eher den Diskant als Hauptmelodie dann plötzlich wahr. Und der Kontratenor ist ja eine völlig absurde Stimme. Das sind auch diejenigen, die man sich immer am allerschwersten merken kann, weil das wie so eine Art Füllstimme ist. Die macht in sich keinen eigenen Sinn.
Ja. Jetzt haben Sie aber schon Sachen gesagt, die was voraussetzt, nämlich Turmbläser ist heute ein ausgestorbener Beruf. Was sind Turmbläser? Wann hat man sie gebraucht und welchen Einfluss haben sie auf die Musikkultur oder auf die beginnende städtische Musikkultur?
Mit dem Beginn der Gründung der Städte, da brauchte man Turmbläser für die Feuerwache. Mhm. Man brauchte Turmbläser, wenn sich eine unangemeldete größere Reitertruppe der Stadt näherte, dass die Alarm bliesen, Alarm an die Waffen. Also die Stadtbewohner mussten sofort an die Waffen, zu den Stadttoren rennen, die Stadttore sichern. Also für das Überleben einer mittelalterlichen Stadt waren Turmbläser extrem wichtig. Das heißt, wir hatten auch hier in Freiburg auf dem Münster, und das hat ja auch sehr viel Ähnlichkeit mit dem Straßburger Münster, eine Hochwache. Das heißt, die hatten den allerbesten Blick über die Stadtmauern, über die ganze Landschaft hinweg.
Das hat ja mit Musik noch nicht unbedingt was zu tun. Wie kommen wir von den Turmbläsern zur Musik?
Genau. Man musste, wenn man in der Stadt bläst, 2 Jahre lernen. Wenn man auf dem Land bläst, 1 Jahr, also im Dorf. Das sind Ämter gewesen, die wurden in der Regel innerhalb der Familie weitergegeben, die wurden mündlich weitergegeben. Das Material, Notmaterial wurde nicht aufgeschrieben, wenn die überhaupt notenkundig waren. Mhm. Man weiß aber auch von den Stadtpfeifern, dass sie zum Tanz aufspielen sollten, dass sie die Gäste zum Essen unterhalten sollten. Wenn es wichtige Herren gab, gab es Festessen. Und dann, bevor die Tafeln dann hochgeklappt wurden und getanzt wurde, sollten die also Tafelmusik machen. Mhm. Und die waren schon relativ gebildet.
Ist das ein Teil Ihres Arbeitsvertrags gewesen oder waren das zu Verdienstmöglichkeiten, solche Feste?
Wahrscheinlich beides. Die Straßburger Pfeifer waren organisiert in der Pfeiferzunft in Ribeauvillier. Auch da war es ja nach mittelalterlichem Vorbild, durften die Pfeifer ja gar nicht in der Kirche die heiligen Sakramente empfangen. Sie brauchten aber diese Sakramente zum Überleben. Mhm. Das Leben war lebensgefährlich. Und so haben die sich zum Beispiel in der Region hier, in Rappoltsweiler hieß das früher, heute heißt das Ribeauvillier, immer am 8. September getroffen und hatten sich dem Schutzherrn von Rappoltsweiler quasi unterstellt, der dann Gericht gesessen ist. Und wenn jemand seine Honorare nicht bekommen hat, dann konnte der Schutzherr, der Graf von Rappoltsweiler, dann ein Wort für die Pfeifer einlegen. Das war eine sehr große Gesellschaft. Also man muss sich das so vorstellen, der Pfeifertag war auf der linken Seite vom Rhein ein sehr, sehr großes Ereignis. Da musste jeder, der in der Gilde war, und man musste in der Gilde sein und seinen Gildenbeitrag zahlen, wenn man als Stadtpfeifer arbeiten wollte. Jeder, der in der Gilde war, musste zu diesem Pfeifertag kommen. Wir wissen auch, dass Frauen zugelassen waren. Das habe ich jetzt kürzlich erst gelesen, war ich sehr erstaunt drüber. Dann sind die zur Kapelle von Dusenbach gepilgert, haben der heiligen Jungfrau Wachs gespendet, Musik gespendet und dann wurden die Sakramente verteilt, was man sogar machen konnte, trotz des großen Getöses und Gepfeifes, wie es in einer Quelle heißt. Ne? Interessant ist, dass dieser Pfeifertag heute in Rappoltsweiler in Ribeauvillier immer noch gefeiert wird. Ja, seit dem Mittelalter ungebrochene Tradition, zweimal ist er ausgefallen in der Corona-Zeit. Mhm. Und das ist tatsächlich ein großes Ereignis. Es gibt Fanfarenzüge, die marschieren durch die Stadt. Am Sonntag fließt aus allen Brunnen Wein. Die ganze Stadt ist irgendwann betrunken.
Ist das wörtlich gemeint? Es fließt aus allen Brunnen Wein oder?
Ja,
ernsthaft?
Ja, okay. Ernsthaft. Ja, ja.
Ich dachte, also, das war so eine so ein bisschen blumige Ausdrucksweise für der Wein hat kein Ende. Es fließt aus allen Brunnen sozusagen.
Nein, ganz ernsthaft. Tag, erster Sonntag im September, also der 8. September war Maria Geburt und das wurde halt gefeiert, um die heilige Jungfrau zu ehren. Und die Jungfrau Maria ist ja auch immer die Schutzheilige der Pfeifer gewesen.
Mhm. Ist notiert im Kalender. Werde ich mir anschauen. Gut. Jetzt reden wir über die Tanzwut, ein Phänomen, was ja nicht so leicht greifbar ist. Es gibt in den Chroniken Aufzeichnungen über anfallsartig auftretend Menschen, die einfach auf der Straße anfangen zu tanzen und zum Teil tanzen, bis sie tot umfallen. Wissen Sie, worum sich das gehandelt haben könnte, welche Wirkung das auf die Menschen dieser Zeit hatte? Und das ist ja, wenn es in der Chronik auftauchte, war es ja was Erstaunliches, was das war für ein Phänomen. Was können wir uns darunter vorstellen?
Also angeblich ist ja diese Tanzwut von einer Dame losgetreten worden, die auf die Straße ging und dort tanzte bzw. zuckte. Die hat das ohne Musik gemacht und dann wirkte das wohl ansteckend und andere Menschen haben ihr gefolgt und haben mitgetanzt, mitgezuckt, wie man sich das auch immer vorstellen mag, sodass irgendwann 400 Menschen Tag und Nacht auf den Straßen unterwegs waren. Mhm. Also das, was ich darüber in Erfahrung bringen konnte, ich bin jetzt also eben nicht ins Straßburger Archiv gegangen, weil die Bibliothek ja abgebrannt ist. Also das, was man weiß und jetzt im Internet recherchieren kann, kann man nur Vermutungen anstellen, dass es sich eventuell um Mutterkornvergiftungen handelt. Mhm. Das ist ein Schimmelpilz, der das Getreide befällt und aus dem heute LSD gewonnen wird. Das heißt, es hat wahrscheinlich zu Halluzinationen geführt. Und der Name Mutterkorn kommt daher, dass man das Frauen unter der Geburt gegeben hat, deren Wehen nicht stark genug waren. Das heißt, es wirkt muskelkrampffördernd sozusagen.
Könnte ein Hinweis auf diese Zuckungen sein.
Das könnte ein Hinweis auf die Zuckungen gewesen sein. Jetzt weiß man auch, dass der Straßburger Stadtrat tatsächlich irgendwann in der Stadt hat Bühnen aufbauen lassen und Musiker bezahlt hat dann dafür, dass sie also den Tanzenden den Tanz austreiben mit Tanz, also so ein bisschen homöopathisches Prinzip, Gleiches mit Gleichem austreiben. Dann sollten dort Musiker spielen und die Tänzer so lange zum Tanzen bringen, dass die irgendwann keine Lust mehr haben. Das hat dann anscheinend nicht geklappt. Die machten dann weiter. Und es sollen sich auch Spielleute unter diese Tänzer gemischt haben. Und Tänzerinnen, muss man sagen, es waren wohl mehr Frauen als Männer, die da am Tanzen waren. Und es sollen sich eben Musiker dann dazwischen gemischt haben, Spielleute, die eben auch noch ein bisschen Geld machen wollten, damit dass sie dann ihren Beitrag noch leisten. Und das, wenn man sich jetzt mal einfach das Getöse in so einer Stadt vorstellt, neben dem Alltagslärm, dann war das wahrscheinlich eine ziemliche Kakophonie.
Ja, ich stelle mir das gerade schon vor, so als Panorama aufgebaute Bühnen, dann kommt wahrscheinlich auch irgendwo eine Bratwurstbraterei dazu, dann wird irgendwie Wein ausgeschenkt, also irgendwie wahrscheinlich wird das ja sofort zum Volksfest. Was mir ein bisschen schwerfällt ist, diesen eigentlich mit einer Krankheit oder mit eigentlich unfreiwilligen Zuckungen assoziierten Tanz zu beginnen, mit so einem Volksfest dann zu assoziieren und mir vorzustellen, manche tanzen, weil sie tanzen wollen und andere haben einfach diese Zuckung. Das ist ja ein sehr, sehr abstruses Panorama. Ich habe aus der Renaissance so Abbildung von Moriskentänzern gefunden, die ja besonders wild tanzen, was man dann im Zuge der Renaissance auch versuchte abzubilden, indem sie sich also wild verbiegen und wirklich Verrenkungen machen. Das ist also dann sozusagen zwischen Tanz und Zuckung und so einen haben wir auch dann gewählt hier fürs Programmbuch als Abbildung, um diese Tanzwut irgendwie auch mit dieser Renaissance-Tracht irgendwie erfahrbar zu machen, weil das, glaube ich, man kann das gar nicht farbig genug ausmalen, um sich vorzustellen, was das bedeutet haben könnte. Fürs musikalische Ausmalen sind Sie ja zuständig, das heißt, das Wenige, was Sie jetzt wissen und dieses Panorama, das Sie vielleicht im Geiste haben, müssen wir jetzt irgendwie zu einem Konzert bauen. Sie haben von uns dankenswerterweise sehr gerne den Auftrag angenommen und auch sich schon sehr damit beschäftigt, das jetzt in Musik umzubauen. Aber da müssen Sie ja so ein bisschen einen Seitenweg gehen und weil es diese direkte Tradition zu dieser Straßburger Musiktradition dieser Zeit nicht mehr gibt und sich an anderen parallelen Entwicklungen bedienen, um sozusagen daraus wieder klingende Musik zu machen. Wie sind Sie da rangegangen oder wie gehen Sie da vor?
Also erstmal entstehen so innere Bilder, genau wie Sie das jetzt geschildert haben, wenn man sich da so eine Stadt vorstellt mit Bühne und Tänzern und so Spielleuten, die da einfach vorbeikommen und dann auch noch ihr Instrument auspacken. Das können ja alle möglichen Instrumente gewesen sein. Da kann man sich natürlich erstmal in den großen Drucken aus der Zeit bedienen und gucken, was hat Praetorius überliefert, was hat Pierre Attignon überliefert. Also es gibt ja unglaublich viele Drucke, die nach 1518, nach dieser Tanzwut dann tatsächlich im Zuge der Buchdruckerei entstanden sind. Und dann guckt man, welche Melodien klingen volkstümlich. Man wird dann auch relativ schnell fündig. Also es gibt zum Beispiel ein italienisches Stück, jetzt war das Ganze in Straßburg, das heißt Il Mantuana, aber dieses Stück taucht in ganz Europa wieder auf. Ja, da 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 dam dam di da da dam dam di da dam dam di da 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 dam. Also eine ganz ganz eingängige Melodie, wir finden die wieder in der israelischen Nationalhymne. Wir finden diese Melodie wieder in Smetanas Moldau.
Ja, stimmt.
Also das ist eine Melodie, die ist nicht tot zu kriegen, die ging über alle Grenzen. Und als ich Carles vorgeschlagen habe, du guck mal, ich kenne ja dieses hübsche Stück, dann sagt er, ah, das kenne ich, das ist die einzige Choreografie aus Katalunia, und er kommt ja aus Katalonien, die tatsächlich einzige historische Choreografie, die erhalten ist. Das müssen wir unbedingt machen. Ne? Und er hat mal einen ganzen Vortrag über dieses Stück gehalten. Ne? Dann wurde er zum Beispiel letztes Jahr eingeladen. Es gibt eine Stadt in Spanien, Vejes wird es, glaube ich, ausgesprochen. Da gibt es tatsächlich noch jedes Jahr ein Totentanz-Ereignis. Da werden die Totentänze nachgestellt. Die Menschen ziehen sich Kleidung an, da sind Gerippe drauf, abgedruckt. Und dann tanzen die da zu einer bestimmten Musik. Da war Carles mal eingeladen, einen Vortrag darüber zu halten. Dachte, ja, natürlich, Totentanz, das ist auch ein ganz interessantes Thema. Zu der Mantuana, das wollte ich noch sagen. Die ist zum Beispiel bei Playford in England auch in diesen Tanzhandschriften drin.
Aber was wissen wir, wie das wirklich dann gespielt worden ist? Wie können wir denn, wenn wir die Noten haben, das übersetzen in, oder mit welcher Fantasie oder mit welchen Möglichkeiten können Sie sich dem annähern zu sagen, was könnte damals eine reale Aufführung gewesen sein? Wie könnte das geklungen haben?
Also da begebe ich mich jetzt auf Glatteis, weil wenn ich sage, wir können das gar nicht wissen, dann bin ich arbeitslos. Ne? Das heißt, als ich angefangen habe, alte Musik zu spielen, habe ich mich am allerliebsten mit ikonografischem Material beschäftigt, außer mit der Musik natürlich. Wir haben geguckt, welche Instrumente sind abgebildet, aus welchem Land kommt diese Abbildung und was gibt es aus diesem Land speziell für Musikquellen, die genau das spielen können, was da abgebildet ist. Ne? Das war eine Annäherung. Wir haben eine CD aufgenommen, die Musik der Engel mit Musik des 14. Jahrhunderts aus Italien, mehrstimmige Bläsermusik mit Tamburello, Pauken und verschiedenen Percussion-Instrumenten. Diese Aufnahme ist jetzt mehr als 25 Jahre her und wir sind damals so ein bisschen angefeindet worden dafür, dass wir diese mehrstimmige Schalmeienmusik tatsächlich mischen mit Perkussion. Es hatte so ein bisschen Mittelalter-Marktcharakter, aber die Musik war sehr viel anspruchsvoller.
Ist ja inzwischen gang und gäbe, würde ich fast sagen, in der
ganz
alten
genau.
Musik. Man peppt das überall auf und sagt, keine Ahnung, ob es so war, aber es ist so eingängig und es ist sofort so greifbar.
Ja.
Warum sollten Menschen damals darauf verzichtet haben, wenn sie diese Möglichkeiten hatten?
Ja, wir haben das aber gemacht, weil wir es auf den Bildern gesehen haben. Das heißt, es war tatsächlich verifiziert. Jetzt haben wir Freunde aus Italien. Also wir spielen zusammen mit Andrea Piccioni zum Beispiel, einer der besten Tamburello-Spieler, die Italien im Moment hat. Unheimlich origineller Musiker, gibt Solo-Konzerte mit diesem einen Instrument. Und wenn der klingt wie ein ganzes Drumset. Also der hat sich eine Technik erarbeitet. Ja, die ist... kann mit einem Drumset tatsächlich mithalten. Wenn man sich mit Andrea unterhält, jetzt über die Tarantella ist ja der Tanz, der einem sofort einfällt, wenn man an Tanzwut denkt. Mhm. Also man tanzt wie von der Tarantel gestochen. Mhm. Wenn Andrea über eine Tarantella redet, dann sagt er, welche Tarantella willst du denn? Die haben eine ganz andere Technik in Sizilien als in Neapel. Es gibt vier verschiedene Schlagtechniken und so. Und es klingt, es groovt anders, es klingt anders, die singen dazu anders, die tanzen auch ein bisschen anders.
Verstehe.
Also es gibt da auch regional sehr, sehr große Unterschiede. Und wenn wir uns heute anmaßen wollen zu sagen, wie hat alte Musik geklungen, dann können wir eigentlich nur sagen, genauso vielfältig wie die Traditionen waren, wie die Traditionen auch heute noch sind. Das heißt, heute sind sie eigentlich nicht mehr so vielfältig durch die Konserven, also dass man nachmacht, was man auf der Konserve gehört hat, ne? Heute gibt es ja diesen schönen Namen Originalklangensemble. Als wir anfingen zusammenzuspielen, gab es diesen Ausdruck noch gar nicht.
Finden Sie den gut, den Ausdruck? Würden Sie sich gerne als Originalklangensemble bezeichnen? Ich finde das immer so ein bisschen heiklen Begriff, muss ich sagen.
Ja. Als wir anfingen zu spielen, da haben wir uns unglaublich ernst genommen und haben gedacht, wir machen das jetzt total authentisch. Inzwischen schmunzel ich darüber, weil der Zauber von Musik ist ja, dass sie in dem Augenblick, in dem sie gespielt worden ist, schon wieder verklungen ist. Das ist wie ein Parfüm. Es gibt nur noch so eine Erinnerung. Und dann hört man plötzlich eine Melodie, hat sehr starke Gefühle, die damit verbunden sind, weil man da vielleicht mit jemand Netten getanzt hat, als man diese Melodie zum ersten Mal gehört hat. Und der unsichtbare Klang ist die Brücke zur unsichtbaren Welt und die ist ein für alle Mal vorbei. Wir können, wenn wir jetzt versuchen, Originalklänge zu rekonstruieren, natürlich wie so ein Hauch von Vergangenheit spüren, aber sich anzumaßen und zu sagen, wir haben gewusst, wie das ist. Also ich bin mir ganz sicher, dass die Straßburger Alter Kapelle anders geklungen hat als die Freiburger Alter Kapelle, ne? Und das große Fass Volksmusik ist ja nochmal was ganz anderes. Als
nochmal schwieriger, ja.
Ja, nochmal viel
Wäre
schwieriger.
Denn den Menschen damals überhaupt wichtig gewesen, ob es dieser eine Klang aus Freiburg oder der andere aus Straßburg ist? Ich meine, wenn ich jetzt auf ein Tanzvergnügen gehe, will ich, dass der Tanz gut ist. Ist mir da nicht egal, ob da jetzt noch ein Tamburin dabei ist oder was anderes, je nach Stadt, was die halt zur Verfügung hatten. Also da gehen wir ja sehr akademisch und sehr forschend an etwas heran, was eigentlich aus dem Augenblick heraus entsteht und lebt. Die Frage ist tatsächlich, wenn Sie all diese Forschung gemacht haben, muss es ja auch im Konzert packen und es ist letzten Endes ja aber auch immer eine Aufführung an einem speziellen Tag mit einem speziellen Publikum, das auf eine ganz bestimmte Weise gestimmt ist und diese Atmosphäre ist auch schon nicht wiederholbar. Das heißt, nicht mal Ihre Aufführung könnte einen Tag später so rekonstruiert werden. Insofern ist das ja auch ein ganz wichtiger Anteil, den das Konzert braucht, den Sie da mit einbringen, wenn Sie sagen, nach aller Forschung muss ich jetzt aber auch als eigener Musiker das Recht haben, ich mache jetzt ein Konzert damit, weil ich jetzt musiziere.
Man muss ja unterscheiden zwischen alter Musik und traditioneller Musik.
Ja.
Traditionelle Musik ist ja Musik, die heute noch lebt. Frankreich hat eine unglaubliche Tradition für diese Dudelsack- und Drehleierkapellen. Das hängt zusammen mit einem Buch, das Georges Sand geschrieben hat, Les Maîtres Sonneurs, also die Meister des Klangs. Und durch dieses Buch, muss man sagen, ist diese Tradition nie abgebrochen, weil irgendwann die jungen Leute zu den Älteren, die es noch konnten, gesagt haben, zeigt uns mal, wie es geht. Es gibt dieses wunderbare Festival in Château d'Arc. Früher war das immer das große Festival in Saint-Chartier. Ein riesen Versammlungsort für Musikanten und Musikantinnen aus ganz Europa. Instrumentenmacher sind da und so. Und ich denke, wenn man irgendwie eine Ahnung von der Vielfalt von traditioneller Musik kriegen will, dann sollte man unbedingt als Fortbildung, jeder Musikstudent oder jede Musikstudentin sollte da einmal im Leben hinreisen, weil das eine Fülle an Klängen ist auf historischen Instrumenten und traditionellen Instrumenten. Traditionen leben ja nur dadurch heute noch, dass sie bewahrt werden.
Ja.
Das heißt, es muss Menschen geben, die grenzen sich ab und sagen, das ist aber immer so gespielt worden und das spiele ich jetzt weiterhin so. Ne? Jetzt war ich vor 30 Jahren in Saint-Chartier mit meinem Dudelsack, habe mir auch einen französischen Dudelsack gekauft, weil ich so gerne mitspielen wollte, kannte viele von den Melodien, konnte auch mitspielen, dann wurden die Kinder geboren, dann bin ich da nicht mehr hingefahren, jetzt sind die Kinder groß, wenn ich da jetzt hinfahre, kenne ich die Melodien nicht mehr. Ich kann einfach nicht mitspielen. Es dauert eine Zeit lang, bis ich das dann raus habe, wie das geht. Ja. Und dann ist die Melodie schon wieder weg. Dann kommt schon die nächste. Also das heißt, die nächste und übernächste Generation haben einfach übernommen. Ich gehöre jetzt zu der älteren Generation. Und wenn ich jetzt anfange, meine alte Mazurka da zu spielen, dann denken alle, ach ja, das ist die ist aber gestern mit der Zeit stehen geblieben. Ne? Interessant ist aber, dass die Tänze sich nicht geändert haben. Die Rhythmen sind alle gleich geblieben. Das heißt, die Musiker bedienen weiterhin die Tänzer und Tänzerinnen. Und die Melodien haben sich zwar geändert, die Instrumente sind teilweise ein bisschen fortschrittlicher. Die Drehleiern können in anderen Tonarten spielen, haben immer noch kleine Effekte dabei, die man vielleicht früher nicht hatte. Das ist ganz interessant. Die Tradition lebt weiter und die lebt nur dadurch, dass man sie sich aneignet und verändert. Aber das, was weiterlebt, ist sehr traditionell, nämlich die Tanzschritte. Ne?
Das ist interessant. Also ich habe mich mit einem Musiker unterhalten aus der Barockmusik, der sagte, er war ganz geflasht, weil sie haben so geforscht an Spieltechniken des Barock. Und dann waren sie in Südamerika und haben dort Musiker gefunden, die eigentlich noch barocke Spielweisen bis heute tradiert haben. Und er sagt, das war für ihn eine Fundgrube, um etwas über sein Spiel zu erfahren. Haben sie solche tradierten Quellen auch? Ich meine, man muss das wahrscheinlich immer mit Vorsicht genießen, weil ja auch diese Entwicklung sich weiterentwickelt. Man kann nicht davon ausgehen, dass das stehen bleibt. Aber gibt es da schon Inspirationen, wo Sie sagen, wenn ich mir das angucke, dann kriege ich doch ein Gefühl dafür, da kann mir besser vorstellen, wie man da rangehen kann?
Sagen wir mal so, es gibt immer diese beiden großen Themen. Das eine ist die Beschäftigung mit traditioneller Musik, mit den Traditionen, die heute noch leben. Wenn ich mich da als Deutsche irgendwie einklinge und das mitmache, dann hat das immer noch so ein bisschen so komischen Geschmack, weil wir diese Tradition eben nicht haben. Wir schämen uns häufig sehr für unsere Vergangenheit. Ich denke, das ist auch ein anderes großes Thema. Es gibt inzwischen auch in Deutschland eine sehr interessante Deutsch-Trad-Szene, die wieder auf alte Drucke zurückgreift und diese Musik wiederbelebt. Also das ist schon ein Fenster in die Vergangenheit, sich mit heutigen Musiktraditionen zu beschäftigen. Ne? Ja, wenn jemand eine Tarantella singt, dann kriegt man sofort eine Gänsehaut. Also wenn man die Original-Tarantella hört, ne? Es ist natürlich was ganz anderes, als wenn sowas im Konzert dargeboten wird, wie auf einem Dorfplatz.
Ja, ne? Das meine ich, so eine Unbedingtheit oder so eine aus dem Moment herausgeborenen Überschwang. Oder?
Ja. Das ist aber so wie mit dem Sherry, der schmeckt in Andalusien am besten. Und wenn man ihn mit zu Hause nimmt, schmeckt er hier nicht mehr so gut. Also man kriegt so ein Gefühl für die Tradition, vor allen Dingen im Land selbst, wenn man die Menschen in ihrer vertrauten Umgebung dann beobachtet. Ne? Oder wenn man jetzt zum Beispiel in Spanien Urlaub macht oder in Südfrankreich und man sieht noch jemanden Sardana tanzen. Das sind ja diese katalanischen Schalmeienkapellen. Ne? Das ist eine sehr, sehr starke, sehr lebendige Tradition und die Schritte von der Sardana, die sehen auch einfach aus, aber die kann man nicht einfach mitmachen. Wenn man sich da einfach einreiht und versucht mitzutanzen, wird man wieder ausgeschlossen, wenn die merken, dass man das nicht kann. Also da sind sie sehr formbedacht, ne? in dieser Szene, muss ich mal so sagen. Ne? Wenn man jetzt nach Galizien fährt und geht dann in die Kirche, was ja dort üblich ist noch für die Bevölkerung jeden Sonntag, dann wird nach dem Kirchgang, kommt man aus der Kirche und dann wird eine Muniera getanzt. Dann stehen sie da mit ihren Gaitas, mit den galizischen Dudelsäcken und den Perkussioninstrumenten dazu, diese Jakobsmuscheln und Panderettas. Und das gehört dort zum Leben, zur Kultur und ist dort sehr lebendig. Ne? Wenn ich das hier auf die Bühne bringe, hat das sowas wie ein Museumscharakter.
Ist was ein bisschen ausgestellt. Ne? Es fehlt einfach dieses Eingebundensein in diese Festkultur, aus der es direkt heraus entsteht.
Ja, ganz genau.
Weil Sie gerade sagen, Jakobsmuscheln und so weiter. Lassen Sie uns mal einen Blick auf Ihre Palette werfen. Also die Instrumente, mit denen Sie jetzt kommen. Sie haben ja mit einer überschaubaren Zahl von Musikern eine unglaubliche Fülle von Instrumenten, weil Sie das Glück haben, sehr viele Doppel- und Dreifachbegabungen mit dabei zu haben. Also wenn ich mal hier so zitiere, Doppelflöte, Einhandflöte, Trommel, eine Zugtrompete, da müssen Sie nochmal sagen, warum die umstritten ist. Renaissance Posaunen, eine Drehleier ist auch dabei, Tamburello, das hatten Sie schon gesagt. Und Sie selber spielen ja eben auch Schalmei, Pommer, Dudelsack, also sagen wir mal Rohrblattinstrumente und eben noch den Dudelsack. Und was für Klänge erwarten uns da? Wie kombinieren Sie das? Oder ist das auch wie bei so einer Registratur, dass Sie da auch immer wieder unterschiedliche Kombinationen wählen für verschiedene Stücke? Oder geht es auch ein bisschen darum, sich da immer wieder einzureihen und neu zu mischen? Oder werden Sie das vorher genau festlegen, welches Stück wie besetzt ist.
Ja, also das ist eigentlich die größte Schwierigkeit, mit der wir konfrontiert sind. Wir leben in unterschiedlichen Städten, wir haben unterschiedliche Stimmungen, wir kommen aus unterschiedlichen Traditionen. Was uns gemeinsam verbindet, ist die Liebe zur alten Musik und die Liebe zur Erforschung alter Musik. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen wie Archäologie, dass man so anfängt zu buddeln und dann plötzlich ein Dinosaurier-Skelett entdeckt. Wir haben in unterschiedlichen Kombinationen auch schon alle zusammengespielt. Mhm. Aber in dieser Besetzung wird das in Potsdam jetzt einmalig sein. Das führt eigentlich dazu, dass wir dranbleiben, immer wieder neues Material entdecken. Und das ist für uns unheimlich kostbar.
Ein musikalischer Mini-Kongress sozusagen.
Absolut, absolut. Genau. Also die Inspiration für diese Besetzung speziell habe ich jetzt von den Totentanzbildern erhalten. Es gibt ja viele Totentanzabbildungen. Man sieht ein Skelett mit einer Sense. Und vorne ran geht ein Musiker, der hat zum Beispiel eine Einhandflöte und Trommel in der Hand und der reißt eine junge Frau aus dem Tanz, also aus dem Leben. Der Tod kommt und wir wissen es nicht, wann. Der reißt uns immer aus dem Leben, der kommt immer im falschen Augenblick. Ne? Jetzt sieht man auf der Abbildung einen Einhandflötenspieler mit seiner Trommel. Gut, dann da kenne ich Carles Maas. Ich weiß, dass er sich mit Totentanz beschäftigt hat, dass er sich sehr viel mit historischen Tanzquellen beschäftigt hat. Wir haben viele Projekte mit ihm zusammen gemacht. Er ist ein wunderbarer Mensch und wunderbarer, sehr ernstzunehmender Musiker. Und ich finde, er sieht auch toll aus, wenn er tanzt. Und da war das natürlich naheliegend, ihn zu fragen, du Carles, hast du nicht mal wieder Lust? Und er hat sofort zugestimmt. Und jetzt haben wir einen regen Austausch. Ja, übers Internet eben auch solche Videokonferenzen. Ist das auch möglich, dass ich dann mein Instrument nehme und sage, guck mal, wie geht denn dieses Stück? Geht das auf deiner Flöte in der Tonart? Und dann schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, ich habe in S habe ich keine Flöte. Können wir das nicht in C oder in D machen? Dann sage ich, okay, dann machen wir dieses Stück jetzt vielleicht auf Drehleier und Dudelsack. Dann kannst du da mitspielen und so. Also es muss sehr, sehr lang vorausgeplant werden. Und das Stimmungsproblem ist eigentlich das größte Problem. Das werden die Musiker früher im Mittelalter immer gehabt haben, weil es keine einheitliche Stimmung und keinen Kammerton gab. Ne? Ja, dann ist dabei der Riccardo Delfino, der spielt Harfe und Drehleier. Auch diese beiden Instrumente werden im Totentanz häufig abgebildet. Mhm. Wenn man Riccardo bucht, kriegt man sozusagen drei in eins, weil er singt auch noch schön. Mhm. Ein ganz europäischer Musiker, würde ich mal sagen, also hat deutsch-italienische Wurzeln, hat aber in Schweden studiert, alte Musik studiert, traditionelle Musik studiert und weiß einfach sehr viel über europäische Volksmusik und alte Musik. Interessanter Partner zum Austauschen. Ne? Dann habe ich lange gesucht, bis ich eine Frau gefunden habe, die Tarantella tanzt. Ich wollte gerne eine Frau haben, weil die Straßburger Tanzwut ja von einer Dame losgetreten wurde sozusagen. Wollte gern jemanden haben, die Tamburello spielen kann, singen kann und Tarantella tanzen kann. Einfach, dass man es einmal auf der Bühne dann sieht. Schön. Und da habe ich Emanuela Lodato gefunden, aus Sizilien, tatsächlich mit der Tradition groß geworden und lebt jetzt aber in Brüssel. Ja, es ist dann aber auf diesen Totentanzabbildungen tatsächlich auch eine Trompete. Okay. Und da ist eben das große Thema Fanfare. Ist die gewundene Trompete jetzt eine Fanfare, wo man nur die Naturtonreihe spielen kann? Also wie die Busine. Businen benutzen wir ja auch in unserem Konzert. Mhm. Oder hatte die tatsächlich einen Zug, sodass man sie wie die Posaune rein- und rausziehen konnte und die Töne verändern konnte? Ne? Ja. Und da gibt es kein erhaltenes Original. Deswegen ist, wenn ich jetzt umstritten sage, es gibt tatsächlich noch Wissenschaftler, die behaupten, die gab es nie. Mhm. Das ist relativ unwahrscheinlich. Weil man sieht, es gibt ein Bild, eine Abbildung, da sind zwei identische Trompeten drauf. Die eine ist ganz lang und die andere ist kurz. Und da kann man, also man sieht ja nicht wusch, wie der den Zug rauszieht.
Also auch in den Abbildungen wurde ja versucht, quasi nicht nur einen Moment abzubilden, sondern auch eine Bewegung darzustellen. Und das heißt, wenn die zwei Formen machen, dann wahrscheinlich, um zu zeigen, da wird gespielt. Und so bildet sich diese rein raus, könnte sein, ja.
Kann aber so sein, weil ich gern hätte, dass es sie gegeben hat, weil es klingt einfach total toll, wenn der Kontratenor von einer Zugtrompete gespielt wird. Und man muss sagen, die erste Abbildung einer Posaune ist von 1480. Mhm. Das heißt, davor gab es keine Posauneninstrumente und also keine tiefen Blechblasinstrumente. Man muss ja immer, man kann ja nur so tief spielen, wie der Arm dann reicht des Spielers. Mhm, ne? Ja. Also die Zugtrompete ist, sagen wir mal so, ein Instrument, das es mit hoher Wahrscheinlichkeit gab, aber man kann es nicht verifizieren. Ne?
Gut, machen wir noch einen kleinen Ausblick. Sie sind im Sommer bei uns in Potsdam. Ich freue mich schon auf die längere Probenphase, die Sie natürlich brauchen, weil Sie eigentlich hier das erste Mal dann wieder live zusammenkommen. Also da werde ich ganz sicher vorbeikommen und ganz viel versuchen reinzuhören, weil mich das sehr interessiert. Abgesehen von Potsdam, was haben Sie noch für Projekte dieses Jahr? Gibt es noch was, wo Sie sich drauf freuen? Oder besuchen Sie vielleicht noch tatsächlich so ein Festival mit traditioneller Musik, auf das Sie sich freuen? Was haben Sie noch so vor?
Auch in diesem Jahr habe ich schöne Sachen vor. Also zum einen eben fahre ich wieder nach Châteaudun zu dem Festival, zu diesem Musikantentreffen. Da will ich unbedingt mal wieder hin. Also ich bin jetzt schon lange nicht mehr gewesen. Dann haben wir schöne Konzerte mit unserem Projekt Ars Supernova. Das ist so eine Grenzüberschreitung zwischen Jazz und alter Musik. In einer großen Bläserbesetzung mit 11 Leuten, also richtig toll mit Tuba, Horn, Posaune, Trompete, Saxophon, Schalmeien und so. Also es ist ein wunderbares Projekt. Dann haben wir eine Einladung vom Alte Musikfestival in Salzburg, Stücke vom Mönch von Salzburg auf die Bühne zu bringen. Das ist quasi auch wieder so eine Auftragsarbeit, wo wir dann ganz frühe Musik rekonstruieren. Und da gibt es dann immer unheimlich viel Inspiration und nette Begegnungen mit Menschen, die sich auch in dieser Materie auskennen und da Ideen einbringen, ne, und uns auch dazu bringen, etwas Neues zu machen, ne? Etwas Neues Altes.
Ja, darum geht's, glaube ich, ja. Frau Benfer, ich finde es ganz toll. Ich freue mich total. Also ich kann es nur noch mal sagen, ich finde es auch ganz toll, dass Sie diesen Ball, den wir Ihnen zugeworfen haben, so begeistert aufgenommen haben. Und ich weiß, das Konzert in besten Händen. Ich sage erstmal ganz herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, dass wir hier sprechen konnten. Und wie gesagt, wir sehen uns bei den Proben und spätestens beim Konzert am 15. Juni, das ist der Samstag. Da spielen Sie abends um 19 Uhr in der Friedenskirche Sanssouci und werden uns die Straßburger Tanzwut von 1518 plus zugehören bringen und wieder lebendig werden lassen. Vielen Dank.
Ja, wunderbar. Wir freuen uns auch sehr über diesen Auftrag. Herzlichen Dank.
Prima. Wenn ihr noch Fragen habt, schaut gerne bei Social Media rein, schreibt uns da. Ich werde euch das Konzert natürlich auch verlinken und auch Informationen zum Ensemble, auch zu Frau Benfer und ihren vielfältigen Informationen. Da könnt ihr da nochmal nachlesen. Vielleicht gibt es ja noch weitere Konzerttermine, die euch interessieren und in der Nähe liegen. Tja, und dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Viel Spaß. Tschüss.
Sanssouci ist ein Podcast der Musikfestspiele Potsdam Sanssouci. Redaktion: Carsten Hinrichs. Postproduktion: Robert Niemeyer. Online-Redaktion: Genia Börner-Hoffmann. Informationen zum Festspielprogramm gibt es unter musikfestspiele-potsdam.de.